Herzlich willkommen zu der vierten und damit letzten Episode meines Podcasts »Warum sich Nachbarn töten – Der Nordirland-Konflikt und seine tiefen Wurzeln«. Als am 15. August 1998 in den Redaktionsgebäuden des Fernsehsenders Ulster Television das Telefon klingelte, bahnte sich mit dem Karfreitagsabkommen das Ende mehrerer Jahrzehnte voller Blutvergießen in Nordirland an. Nach mehr als 30 Jahren vor und zurück, nach mehr als 30 Jahren Ringen um zähe Zugeständnisse trotz aller fundamentalistischer Sturheit, nach mehr als 30 Jahren voller hoffnungsvoller Zuversicht und seelischer Verwüstung, gab es ihn endlich, den Funken Hoffnung. Allerdings sollte sich dieser Funken Hoffnung und damit das Karfreitagsabkommen an besagtem 15. August 1998 gegen widrigste Umstände bewahrheiten müssen. Da ist eine Bombe beim Gericht in Omagh auf der Hauptstraße. 230 Kilo Sprengstoff, Explosion in 30 Minuten. Solche im Vorhinein geplanten Warnanrufe aus dem eingeweihten Umfeld der Terroristen waren nicht ungewöhnlich bei Bombenanschlägen im Nordirland-Konflikt. Nur eine Minute später erhielt der Fernsehsender einen weiteren Anruf. Bombe, Omagh, 15 Minuten. Tatsächlich stand ein unscheinbarer, hellroter Vauxhall-Kavalier am Rande einer lebendigen Straße mitten im beschaulichen Städtchen Omagh. Terroristen der Splittergruppe Real IRA, die den Friedensprozess rund um das Karfreitagsabkommen ablehnten, hatten das Auto vor zwei Tagen in der Republik Irland gestohlen. Mit gefälschtem Kennzeichen und im Geleitschutz eines Sperrfahrzeugs hatten sie den Wagen am Morgen über die innerirische Grenze in den Westen Nordirlands nach Omagh gefahren. Eigentlich sollte der Wagen vor dem Gerichtsgebäude in Omagh abgestellt werden, doch die Attentäter fanden dort keine Parkmöglichkeit. Also mussten sie improvisieren. Die Männer parkten den Kavalier, gut 300 Meter weiter, in einer belebten Einkaufsstraße des Städtchens. Sie stellten den Timer der Bombe auf 40 Minuten und verschwanden. Circa 10 Minuten, nachdem die Terroristen sich von der Szene entfernt hatten, gingen die Warnanrufe beim Fernsehen ein. Die Warnungen wurden sofort an die nordirische Polizei weitergegeben und die Beamten reagierten umgehend. Allerdings wussten die Anrufer und damit natürlich auch die Polizei nicht, dass das Auto mit dem Sprengsatz eben nicht, wie geplant, vor besagtem Gerichtsgebäude, sondern einige Meter weiter in einer Einkaufsstraße stand.
They've been murdered by people who wanted the murder. People who gave us a totally inaccurate warning. People who murder because they have nothing else to offer other than murder.
In bester Absicht evakuierten die Polizisten also das Gebiet um das Gericht. In Wirklichkeit leiteten sie die Menschenmassen damit nicht in die erhoffte Sicherheit, sondern in die unmittelbare Nähe des von den Terroristen geparkten Autos. Unter den vielen Menschen, die unwissentlich in höchste Gefahr manövriert wurden, befanden sich neben den katholischen und protestantischen Einheimischen auch spanische Touristen. Diese Touristen ließen sich fotografieren. In der linken Mitte eines damals entstandenen Fotos steht einer der spanischen Touristen in einem knallgelben Pullover, auf seinen Schultern ein Kind. Am Bildrand sind die Menschenmassen auf den überfüllten Bürgersteigen zu sehen, wie sie sich von dem vermeintlichen Anschlagsziel entfernen. Im Hintergrund steht eine Polizistin in der Mitte der Straßenkreuzung und assistiert bei der Evakuierung. Unscheinbar parkt in der rechten Mitte des Bildes der besagte Vauxhall-Kavalier mit zurückgeklapptem Beifahrersitz und einem leicht abgeknickten linken Seitenspiegel. Die beiden auf dem Bild porträtierten spanischen Touristen blieben unversehrt. Doch die Autobombe im Vauxhall explodierte nur wenige Minuten nach dem Entstehen dieses Schnappschusses. Damit wurde dieses Foto zu einem bedrückenden historischen Dokument, das uns eine Zeitreise in den Moment ermöglicht, kurz bevor die Market Street in Omagh in einen grausamen Schauplatz des gewaltsamen Nordirland-Konflikts verwandelt wurde. 29 Menschen starben, alt und jung, Männer und Frauen, Protestanten und Katholiken. Unter den Opfern war auch eine Frau, die mit Zwillingen schwanger war. Mehr als 200 Menschen wurden verletzt. Da durch die massive Detonation eine Wasserleitung zerbrach, floss Wasser auf die Unglücksstelle und spülte Körperteile durch die Straßen. Augenzeugen beschrieben die Bilder als Szenen aus der Hölle.
Bei der Detonation einer Autobombe im Zentrum der Stadt Omagh sind mindestens 20 Menschen getötet worden. Der Anschlag ist einer der schwersten in Nordirland seit 30 Jahren.
Verantwortlich für dieses Grauen war, wie bereits erwähnt, die Real IRA. Dabei handelt es sich um eine Splittergruppe der berüchtigten Terrororganisation Provisional Irish Republican Army, kurz IRA. Im Gegensatz zu ihrer Mutterorganisation wehrte sich die Real IRA gegen das Karfreitagsabkommen und den damit verbundenen Waffenstillstand. Der Anschlag in Omagh war das tödlichste Einzelereignis des gesamten Nordirland-Konflikts und stellte einen letzten, verzweifelten Versuch dar, den Friedensprozess in Nordirland zu unterlaufen. Doch die Terroristen erreichten das genaue Gegenteil. Das unbegreifbare Leid, das die Omagh-Bombe verursacht hatte, bestärkte die beteiligten Parteien umso mehr in ihrem Vorhaben, den Friedensprozess fortzuführen. Die internationale Gemeinschaft wusste diese Fortschritte zu würdigen.
Zum zweiten Mal nach 1976 ist der Friedensnobelpreis nach Nordirland vergeben worden. Das Komitee in Oslo ehrte die Politiker John Hume und David Trimble. Sie werden für ihre Bemühungen ausgezeichnet, den jahrzehntelangen Konflikt in Nordirland friedlich zu beenden.
Er hoffe, diese Auszeichnung sei nicht voreilig, meldete sich David Trimble aus dem amerikanischen Denver. Es sei noch viel zu tun, um den Frieden noch dauerhaft zu sichern.
Im Dezember 1998 nahmen der Katholik John Hume von der gemäßigten nationalistischen Social Democratic and Labour Party, kurz SDLP, und der Protestant David Trimble, Parteichef der Ulster Unionist Party, kurz UUP, in Oslo gemeinsam den Friedensnobelpreis entgegen. Zeitgleich mit der Wahl von David Trimble zum ersten First Minister wurde auch die erste Exekutive Nordirlands nach dem Karfreitagsabkommen in Amt und Würden gewählt. Anders als zum Beispiel in Deutschland bestand die Regierung in Nordirland nicht aus einer simplen Koalitionsmehrheit, sondern alle mandatsmäßig bedeutenden Parteien mussten proportional zu ihrem Wahlergebnis mit Posten berücksichtigt werden. Dies bedeutete, dass der ehemalige IRA-Funktionär Martin McGuinness von Sinn Féin Mitglied derselben Regierung war wie Mitglieder der Democratic Unionist Party, kurz DUP, die den Friedensprozess um das Karfreitagsabkommen boykottiert hatten. Ihrer Linie treu bleibend, weigerte sich die DUP auch bei den Regierungsgeschäften an jeglichen Gesprächen teilzunehmen, solange Sinn Féin Mitglied der Exekutive war. Doch auch die UUP um David Trimble drohte häufig mit ihrem Rückzug aus der Regierungsverantwortung. Die Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Koalitionäre kreisten hauptsächlich um den schleppenden Entwaffnungsprozess der provisorischen IRA. Die Exekutive wurde mehrfach pausiert und umgebildet. Im Oktober 2002 setzte David Trimble seine Drohung dann in die Tat um und beendete die Koalition. Danach bahnte sich in Nordirland ein Wandel in der Parteienlandschaft an. Sowohl bei den Wahlen zu der Nordirlandversammlung 2003 als auch bei den Europaparlamentswahlen in Nordirland 2004 konnten die extremen Parteien um DUP und Sinn Féin signifikante Zugewinne verzeichnen. Die beiden klassischen Vertreter der Nationalisten und Unionisten, also die DUP und die UUP, mussten massive Verluste einstecken. Dieser Wandel in der nordirischen Parteienlandschaft hält bis heute an. Nicht mehr UUP und SDLP waren die einflussreichen Vertreter ihrer konfessionellen Gruppen, sondern die Extremen um Martin McGuinness von Sinn Féin und Ian Paisley von der DUP. Hauptziel der Friedensvermittler in Nordirland um den irischen Taoiseach Bertie Ahern und den britischen Premierminister Tony Blair musste fortan sein, Sinn Féin und die DUP an einen gemeinsamen Verhandlungstisch und idealerweise in eine gemeinsame Regierung zu bringen. Nach langen Verhandlungen und nach einer erfolgreichen Demilitarisierung der provisorischen IRA geschah im Jahr 2007 das für unmöglich geglaubte.
In Nordirland hat eine neue politische Ära begonnen. Nach Jahrzehnten blutiger Kämpfe wurde heute in Belfast eine Regierung aus einst verfeindeten Protestanten und Katholiken vereidigt. Die Allparteienkoalition wird vom Vorsitzenden der protestantischen Unionistenpartei Paisley und dem Chef der katholischen und IRA-nahen Sinn Féin McGuinness geleitet. Der britische Premier Blair sprach von einem historischen Schritt der früheren Erzrivalen.
Um zu verstehen, wie kolossal diese Zäsur um die Annäherung von Martin McGuinness und Ian Paisley war, die aufgrund ihrer späteren zwischenmenschlichen Ausgelassenheit sogar den Spitznamen Chuckle Brothers erhielten, müssen wir kurz in die Vita dieser beiden bedeutsamen Persönlichkeiten zurückblicken. Martin McGuinness wurde 1969 von der IRA rekrutiert und machte rasant Karriere in der Terrororganisation. Schon 3 Jahre später bildete er mit Gerry Adams die IRA-Doppelspitze, die mit den Briten in London verhandelte. Auch wenn McGuinness es im Nachhinein immer wieder bestritten hat, weiß in Nordirland jeder, dass McGuinness einer der führenden Köpfe in der provisorischen IRA war und somit auch an der Terrorplanung beteiligt gewesen sein musste. Doch auch Ian Paisley hat Hass geschürt und den Nordirland-Konflikt verschärft. Der Schweizer Rundfunk stellte den geistlichen Paisley 1969 folgendermaßen vor.
An der Spitze der protestantischen Gegendemonstranten stand ein Geistlicher. Er hat seine eigene Kirche, die Free Presbyterian Church, und lässt jeden Tag, am Sonntag aber 3-mal, Hasstiraden gegen die Katholischen, die er nur Römische oder Papisten nennt, vom Stapel. Es ist Reverend Dr. Jan Paisley. Seinen Doktortitel hat er im amerikanischen Südstaat Alabama erworben. Und die Argumente, die er für seine Angriffe benutzt, gleichen auffallend denjenigen der Rassenfanatiker im Süden der USA.
In Bezug auf Katholiken sagte Paisley einmal, Zitat, sie pflanzen sich wie Kaninchen fort und vermehren sich wie Ungeziefer. Zitat Ende. Viele loyalistische Terroristen beriefen sich bei der Rechtfertigung ihrer Gewalttaten auf die antikatholischen Hasstiraden Ian Paisleys. Mit diesem Hintergrundwissen ist es kaum zu glauben, dass die Verhandler des Friedensprozesses es tatsächlich vollbringen konnten, die beiden Seiten des Nordirland-Konflikts derart anzunähern, dass ausgerechnet Martin McGuinness und Ian Paisley eine gemeinsame Regierung bildeten. Mit den Jahren kam es allmählich zu einem personellen Generationswechsel an den Spitzen von DUP und Sinn Féin. Die Exekutiven in Nordirland brachen häufig zusammen und formierten sich dann nach einer gewissen Pause erneut. Im Jahr 2017 brach die damalige Regierung um First Minister Arlene Foster von der DUP und um ihren Stellvertreter Martin McGuinness zusammen.
On the 19th of December, I apologized to the people of Northern Ireland for my responsibility as Minister for the Renewable Heat Incentive, and I do so again today.
Foster hatte zu ihrer Zeit als Wirtschaftsministerin ein Förderprogramm für nachhaltiges Heizen verantwortet, welches die Heizkosten durch staatliche Zahlungen überkompensierte, so Arbitragegewinne ermöglichte und dem Staat schätzungsweise bis zu 700 Millionen Pfund gekostet haben konnte. Es dauerte ganze 4 Jahre, bis es 2020 zu einer erneuten erfolgreichen Regierungsbildung um Arlene Foster von der DUP und Michelle O'Neill von Sinn Féin kam.
And I'm not sure we will ever agree on much about the past, but we can agree that there was too much suffering and that we cannot allow society to drift back and allow division to grow.
Diese Regierung zerbrach jedoch im Jahr 2022, nachdem sich die Pro-Brexit-Partei DUP aus Protest gegen das Nordirland-Protokoll aus der Regierung verabschiedete. Die meisten von euch werden sich wahrscheinlich erinnern, dass das Nordirland-Protokoll aufgrund des Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union und aufgrund der im Karfreitagsabkommen verankerten offenen Grenzen zwischen Irland und Nordirland zwangsläufig eine Zollseegrenze zwischen Nordirland und dem Rest des Vereinigten Königreichs ziehen musste. Nordirland blieb Teil des europäischen Binnenmarkts, der Rest des Vereinigten Königreichs trat aus dem Binnenmarkt aus. Die DUP, die ihrerseits selbst für den Brexit Stimmung gemacht und das Problem somit verursacht hatte, lehnt das Nordirland-Protokoll ab, da sie Nordirland als zu sehr vom Rest des Vereinigten Königreichs abgeschnitten wahrnimmt. Insgesamt sahen sich die Unionisten in ihrem alten Verdacht bestätigt, dass London sie über den Verlauf der Geschichte graduell immer weiter an Dublin und Brüssel verraten würde. Die durch den Regierungsaustritt der DUP ausgelösten Neuwahlen 2022 gewann Sinn Féin und wurde als erste pro-irische Partei in Nordirland stärkste Kraft.
Sie lassen sich feiern. Die Kandidatinnen der katholisch-republikanischen Partei Sinn Féin. Denn sie haben Historisches geschafft. Noch werden hier zwar die letzten Stimmen ausgezählt, aber schon jetzt steht eins fest. In Nordirland wird es wohl erstmals eine Regierungschefin geben, die will, dass Nordirland unabhängig von Großbritannien wird.
Folglich müsste Michelle O'Neill eigentlich die erste pro-irische First Minister werden und Geoffrey Donaldson von der DUP ihr Stellvertreter. Die DUP blockiert allerdings bis zum Zeitpunkt des Erscheins der heutigen Episode die Bildung einer Regierung. Offiziell begründet sie diese Entscheidung mit dem Verweis auf ihre Unzufriedenheit mit dem Nordirland-Protokoll. Anfang 2023 einigten sich die Europäische Union und das Vereinigte Königreich mit dem Windsor Framework auf einen weiteren Kompromiss bezüglich des Nordirland-Protokolls.
Kernpunkt der Vereinbarung: Für Waren, die für Nordirland bestimmt sind, fallen fast alle Zollkontrollen weg. Die EU soll Echtzeitzugriff auf IT-Systeme des britischen Zolls bekommen. So kann sie auf einer grünen Spur Waren, die in Nordirland bleiben, ohne Kontrollen durchwinken. Und Güter, die über Nordirland in die EU geliefert werden, weiter streng kontrollieren.
Doch auch die neuen Zollregelungen sind für die DUP nicht zufriedenstellend. Es wird jedoch spekuliert, dass auch die Verhinderung der pro-irischen Michelle O'Neill als First Minister Nordirlands ein weiterer Grund für den Boykott der DUP sein könnte. Dadurch möchte die DUP wahrscheinlich auch verhindern, dass sie in Zukunft noch mehr Stimmen an die noch extremere unionistische Partei Traditional Ulster Voice verliert. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Episode, also Ende Dezember 2023, sieht es so aus, dass die Gespräche zwischen der britischen Regierung und der DUP über das Windsor Framework auf die Zielgerade einbiegen. Die Aussicht auf ein Rettungspaket in Höhe von 3,3 Milliarden Pfund aus London könnte der DUP um Geoffrey Donaldson die Entscheidung zugunsten einer Regierungsbildung spürbar erleichtern. Aus der aktuellen Situation in Nordirland können wir im Allgemeinen lernen, dass ein auf Konsens fokussiertes Politiksystem mit dem Nachteil einhergehen kann, dass es häufig zu Pattsituationen kommt.
Die Regierung hat seit dem Karfreitagsabkommen zu 40% nicht funktioniert. Sie ist regelmäßig kollabiert. Immer aufgrund der Spannungen zwischen den Lagern.
In der Zeit, in der das nordirische Parlament nicht tagt und folglich nicht handlungsfähig ist, muss die Provinz wie eine Kolonie direkt aus London regiert werden. Das Problem der historisch ohnehin schon enorm polarisierten nordirischen Parteienlandschaft wird immer mehr durch eine weitere Dimension jenseits der klassischen Konfliktachse Unionisten versus Nationalisten verschärft. Die DUP hat sich innerhalb der letzten Jahre in Teilen immer mehr und mehr zu einer christlich-fundamentalistischen Partei entwickelt, wie man es beispielsweise von manchen Evangelikanen in den USA kennt. Inhaltlich positioniert sich die DUP beispielsweise gegen Abtreibungs- und LGBTIQ-Rechte. Die Vetomacht der DUP, die sie der nordirischen Konkordanzdemokratie zu verdanken hat, kreiert ganz praktische Probleme. So sind gleichgeschlechtliche Ehen in England, Wales und Schottland seit 2014 legal. In Nordirland waren laut einer Umfrage aus dem Mai 2016 70% der Befragten für die Legalisierung von Ehen homosexueller Paare. Doch die DUP blockierte die entsprechenden Gesetzesvorstöße. Als Konsequenz wurden gleichgeschlechtliche Ehen in Nordirland erst 2020 legal. Im April dieses Jahres kam es zum 25. Jahrestag des Karfreitagsabkommens. Während der Papst zu diesem Anlass öffentlich für den Frieden in Nordirland betete, warfen in Londonderry unzufriedene republikanische Jugendliche und Kinder Molotow-Cocktails auf Polizeifahrzeuge. Die Gewalt hat Nordirland also auch nach dem Karfreitagsabkommen nicht vollständig verlassen, doch sie ist massiv zurückgegangen. In dem Zeitraum seit dem Abschluss des Karfreitagsabkommens im April 1998 bis Ende 2017 kam es laut der nordirischen Polizei zu insgesamt 158 Toten, die mutmaßlich auf die Folgen des klassischen Nordirland-Konflikts zurückzuführen sind. Das sind 129 Tote, wenn wir den Omagh-Anschlag von 1998 herausrechnen. Inklusive und exklusive Omaha waren katholische Zivilisten mit 62 bzw. 45 Todesfällen die größte Opfergruppe. Inklusive Omaha sind republikanische Paramilitärs für die meisten Toten verantwortlich. Exklusive Omaha gehen die meisten Todesopfer auf das Konto loyalistischer Paramilitärs. In einem traurigen Höhepunkt der jüngeren Vergangenheit wurde die 29-jährige Journalistin Lyra McKee im April 2019 während Ausschreitung in Londonderry von republikanischen Dissidenten erschossen.
Eine junge Frau erschossen vor 8 Monaten bei Krawallen in Nordirland. Alle wissen, wer es war, aber keiner sagt etwas. Das ist traurige Realität im beschaulichen Städtchen Derry. Annette Dittert erzählt uns, die militante Gruppe Neue IRA habe sich zwar für den Tod entschuldigt, aber der Täter laufe frei herum.
Jenseits dieser direkten körperlichen Gewalt existieren in Nordirland heutzutage weiterhin diverse Formen der Provokation. So feiern katholische, aber vor allem protestantische Communities gewisse historische Jahrestage, indem sie meterhohe Türme aus Holzpaletten als Leuchtfeuer entzünden. Diese Holztürme sind teilweise mit geringschätzigen Symbolen gegenüber der anderen Bevölkerungshälfte versehen. So hingen 2022 beispielsweise Puppen mit den Bildern von Alliance und Sinn Féin-Politikerinnen an einem loyalistischen Feuer. Auch wenn die Gewalt nicht vollständig von den Straßen Nordirlands gedrängt werden konnte, so ist der aktuelle Zustand natürlich ein enormer Fortschritt im Vergleich zu den Zeiten der Terrorkampagnen von IRA und den loyalistischen Paramilitärs. Doch die weitgehende Abwesenheit von Gewalt ist nicht die einzige Bedingung für ein wahrhaft friedvolles Leben. Deshalb wollen wir uns fragen, Wie steht es heutzutage um den gesellschaftlichen Frieden und die Vergangenheitsbewältigung in Nordirland? Die gesellschaftliche Segregation der pro-irischen und pro-britischen Bevölkerungsschichten in Nordirland ist weiterhin enorm.
Und es ist auch nach wie vor so, dass sich beide Gemeinschaften schwer tun, sich miteinander zu mischen. Also mir hat gerade vorhin jemand erzählt, es gibt hier Viertel, katholische Viertel, pro-irische Viertel, da dürften Protestanten nicht rein. Wenn die dort beispielsweise eine Wohnung oder ein Haus anmieten würden, dann würde ihnen relativ schnell klar gemacht, dass sie dort nichts zu suchen haben und dass sie da verschwinden müssen. Es gibt natürlich auch diesen anderen Teil in der Gesellschaft, wo auch Protestanten und Katholiken, also pro-irische und pro-britische Kinder sich miteinander mischen. Aber auch 25 Jahre nach dem Karfreitagsabkommen ist die Gesellschaft noch tief gespalten.
Nicht nur die buchstäblichen Mauern zwischen den Wohnvierteln, sondern auch die Trennlinien innerhalb der Gesellschaft sind weiterhin hoch. So sind beispielsweise auch noch heute mehr als 90% der Schulen in Nordirland nach Konfession getrennt. Katholiken gehen in katholische Schulen, Protestanten in die protestantischen Bildungseinrichtungen. Folglich kann es natürlich nicht verwundern, dass es weiterhin massive Probleme bei der Durchmischung der Religion innerhalb der nordirischen Gesellschaft gibt, wenn selbst das soziale Umfeld der Kleinsten weiterhin derart hermetisch abgeriegelt wird. Trotz dieser Hindernisse gibt es im Arbeitsleben und im sozialen Umfeld immer mehr Kontakte zwischen den beiden Bevölkerungsseiten. Waren 1999 Umfragen zufolge nur 8% aller Beziehungen gemischt, so ist dieser Wert in der jüngeren Vergangenheit auf 24% angestiegen. Auf die Frage, ob sich die Nordiren politisch als Unionisten, als Nationalisten oder als weder noch bezeichnen, antworteten 1998 nur 33% mit weder noch. Im Jahr 2021 ist dieser Wert auf 38% angestiegen. Auch der Wahlerfolg der überkonfessionellen Alliance-Partei von 2022 kann in diesem Lichte als positive Errungenschaft betrachtet werden. Die Wirtschaft von Nordirland ist weiterhin schwach und hat nur kaum durch den Friedensprozess profitiert. Nach Nordostengland und Wales war Nordirland 2021 gemessen am Bruttoinlandsprodukt pro Kopf die drittärmste der insgesamt 12 Regionen des Vereinigten Königreichs. Von 2000 bis 2017 wuchs das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in Nordirland nur um 0,7 Prozentpunkte. Aufgrund signifikant höherer Produktivitätssteigerung konnte das Vereinigte Königreich und die Republik Irland im gleichen Zeitraum jeweils ein Wachstum von 1 Prozentpunkt realisieren. Der nordirische Haushalt muss jedes Jahr massiv vom Rest des Vereinigten Königreichs subventioniert werden. Für 2021 belief sich diese Summe auf einen Rekordwert von 15 Milliarden Pfund. Die Aufarbeitung der Gewalt des Nordirland-Konflikts hat noch immer nicht richtig begonnen. Das konnte ich beispielsweise anekdotisch spüren, als ich im staatlichen Ulster Museum in Belfast die historische Ausstellung zur Geschichte der irischen Insel und des Staates Nordirlands besucht habe. Dort gab es zu diversen historischen Themen und unter anderem auch der irischen Unabhängigkeit 1921 detaillierte Ausstellungsstücke, doch die Mini-Ausstellung zum Nordirland-Konflikt war in einer kleinen Ecke des Museums versteckt. Das Motto der Ausstellung lautete, Zitat, auch wenn wir eine gemeinsame Vergangenheit haben, so haben wir doch keine gemeinsame Erinnerung dieser, Zitat Ende. Die blutige Vergangenheit des Landes wird nicht nur zu wenig aufgearbeitet, sondern die Zeiten der Gewalt werden teilweise sogar verklärt. Das Hip-Hop-Trio Kneecap aus Belfast landete mit dem Song Get Your Brits Out einen Riesenerfolg und entdeckte die Ikonografie republikanischer Paramilitärs wieder. Dieses Phänomen fängt schon beim Gruppennamen an, der zu Deutsch Kniescheibe bedeutet und auf eine gewaltsame Bestrafungstaktik der provisorischen IRA für angebliche Straftäter anspielt. Einer der drei Künstler trägt als Markenzeichen eine Balaklava in den Farben der irischen Trikolore. Inwieweit es in diesem Klima der sich noch entwickelnden Vergangenheitsbewältigung sinnvoll ist, dass London Ende 2023 beschlossen hat, keine straf- und zivilrechtlichen Untersuchungen der Morde aus der Zeit des Nordirland-Konflikts mehr fort- und durchzuführen, kann mit Fug und Recht bezweifelt werden. Dem Londoner Gesetz zufolge soll es fortan nur noch eine unabhängige Kommission geben, im Zuge derer die Täter im Gegenzug für ihre Amnestie Hinweise zur Aufklärung beisteuern sollen. Eine überwältigende Mehrheit der nordirischen Bevölkerung lehnt das Londoner Gesetz ab.
Die Leute sagen, die Zeit heilt die Wunden. Das tut sie nicht.
Im Dezember 2023 kündigte die Regierung der Republik Irland an, auf Grundlage der Europäischen Menschenrechtskonvention juristische Mittel gegen die Entscheidung Londons zu ergreifen. Soweit zum aktuellen Stand. In einer vierteiligen Podcast-Serie zur Geschichte und dem aktuellen Stand des Nordirland-Konflikts stellt sich nun natürlich die Gretchenfrage. Wie hältst du es mit der irischen Wiedervereinigung? Laut einer Umfrage vom Northern Ireland Life and Time Survey aus dem Jahr 2022 sind 47% gegen eine Wiedervereinigung, nur 35% sind dafür. Jüngere sind eher für eine Wiedervereinigung, Ältere eher dagegen. Wie zu erwarten, sind Katholiken zu gut 2/3 für eine Wiedervereinigung, Protestanten mit 81% dagegen. Kurzfristig sieht es also nicht nach einer Wiedervereinigung aus. Mittel- und langfristig spielt die demografische Entwicklung der Aussicht auf ein geeintes Irland jedoch in die Karten. Jüngere Menschen sind, wie gerade erwähnt, eher für eine Wiedervereinigung. Außerdem offenbarte der Zensus von 2021, dass aktuell mehr Menschen mit katholischem Hintergrund in Nordirland leben als Menschen mit protestantischem Hintergrund. Die numerische Überlegenheit der Protestanten auf die während der Staatsgründung Nordirlands 1921 noch so penibel geachtet wurde, hat sich durch die Demografie des 21. Jahrhunderts also in Luft aufgelöst. Auch die Unzufriedenheit mit dem Brexit kann ein wiedervereintes Irland wahrscheinlicher machen. Allerdings gehört zur Wahrheit auch, dass die Rolle von Religion im Allgemeinen abnimmt und sich immer mehr Menschen auch im Hinblick auf die soziale Zugehörigkeit weder als Katholiken noch als Protestanten definieren. Es stellt sich also die Frage, wie viele dieser Nicht-Assoziierten ein tiefes Bedürfnis haben, vermeintliche alte Rechnung zu begleichen. Außerdem steht zur Diskussion, inwieweit die Republik Irland überhaupt dazu bereit ist, das massive Volumen an britischen Transferzahlungen an Nordirland zu übernehmen. Und damit sind wir am Ende dieser Podcast-Serie angekommen. Ich hoffe sehr, dass sie euch gefallen hat. Das Skript der heutigen Episode samt Quellen findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Dort findet ihr auch diverse Links, zum Beispiel zu meiner Website nordirlandpod.wordpress.com und zu meinen Social-Media-Auftritten. Feedback, Meinung und alles andere könnt ihr sehr gerne in den Kommentaren auf der Beitragsseite dieser Episode hinterlassen. Den Link dahin findet ihr ebenfalls in der Podcast-Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuhören.